Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Und darin erzählen Pia Rauschenberger und Chantu Chang heute darüber, warum es vielen Menschen so schwer fällt, anzuerkennen, dass sie privilegiert sind. Über Privilegien. Die unangenehme Wahrheit der sozialen Ungleichheit.
Ich bin weiß.
Ja.
Ich wurde nie sexuell belästigt oder angegriffen.
Ja.
Meine Familie und ich haben nie unter der Armutsgrenze gelebt.
Das stimmt, ja.
Alles Selbstverständlichkeiten oder Ausdruck von Privilegien, die bestimmten Menschen ein Leben ermöglichen, das eigentlich allen Menschen zusteht.
Es ist so, dass ich ungefähr alle Privilegien in mir vereine, die man in dieser historischen gesellschaftlichen Situation nur haben kann.
Raphael Schmauch ist eigentlich kein auffälliger Mensch.
Könnte man denken.
Er ist in Westdeutschland geboren, seine Eltern sind Akademiker, er ist weiß, körperlich gesund und heterosexuell. Er hat sich bereit erklärt, mit uns über seine Privilegien zu reflektieren.
Und ich bin offensichtlich, ohne irgendwas dafür getan zu haben, mit ziemlich guten Startvoraussetzungen in diese Welt gesetzt worden, weil die Privilegien, die ich habe, aufgrund von angeborenen Merkmalen mir verliehen werden. Meine Hautfarbe und mein Geschlecht und so weiter.
Hallo? Ja, hallo. Ich heiße Chantu Chang und ich bin Co-Autorin dieses Features. Ich könnte jetzt natürlich auch diesen Fragebogen wie Raffi ausfüllen und überall Nein ankreuzen. Aber es ist halt mühsam und anstrengend, ständig die eigenen Erfahrungen von Diskriminierungen auf den Tisch zu legen und anderen Leuten zu präsentieren in der Hoffnung, dass sie eines Tages sich auch für Veränderungen einsetzen. Und deswegen drehen wir jetzt einfach mal den Spieß rum und schauen uns an, wie Raffi über sein Leben sinniert und wo er selbst vielleicht realisiert, wie er von gesellschaftlicher Ungleichheit profitiert. Und vielleicht wird er sich auch Gedanken machen, wie er das ändern kann.
Natürlich macht das Sinn, sich anzugucken, welche Privilegien man selbst hat. Natürlich macht es Sinn, sich anzugucken, welche Privilegien andere Leute haben und das aufzuzeigen, um zu verstehen, wie diese Gesellschaft funktioniert, welche Herrschaftsverhältnisse vorherrschen und was das mit einer Gesellschaft, was das mit Lebensrealitäten auch macht.
Temje Tesfu ist Autor und Sprechlyriker in Berlin. Er betreibt die Lesebühne Parallelgesellschaft. Und er möchte nicht nur unter dem Gesichtspunkt betrachtet werden, wie viele Privilegien er hat – oder eben auch nicht.
Meine Lesebühne, die Parallelgesellschaft, ist ein Zusammenschluss von mehreren AutorInnen und einem Musiker. Und was uns verbindet, ist, dass wir alle keine Lust mehr hatten, entweder die Quote zu sein oder als Teil von irgendeinem Migrantenzirkus aufzutreten und dann unsere Leidensgeschichte zu erzählen oder auch nicht zu erzählen.
Um sich anderen Perspektiven anzunähern, lohnt ein Blick in unabhängige Kunstformate wie Tesfus Lesebühne. Dort werden Möglichkeiten des Schreibens und Sprechens erprobt, die andere Lebensrealitäten sichtbar machen, ohne sich in Klischees zu verfangen.
Und wir sagen ja nicht, wir sind Parallelgesellschaft, wir sind die Ausländerbühne. Wir sind Parallelgesellschaft, die Lesebühne in Neukölln. Also am Ende geht es uns um die Kunst, um die Texte, um die Songs, um den Abend.
Wer darf seine Lebensgeschichte wie erzählen? Wer bekommt dafür Raum? Allein das ist schon ein umkämpftes Gebiet. Auch in den Medien oder hier bei uns im Sender, wo immer noch vorrangig weiße Menschen sprechen.
Du redest über Farbiger, gib's mit deiner Brieftasche an und wie viel Kröten du hast. Sagst, aussehenstechnisch wäre das hier Wellblechhütte gegen Königspalast. Und Digga, dass du Geld hast, ey, das glaub ich dir auch so. Aber was für Palast, ey, du siehst aus wie ein Büro.
Der Battle-Rapper Mikesh über Papi Schmauch. So heißt die Kunstfigur, unter der Raphael Schmauch als Battle-Rapper auftritt. Er gehört zu den Menschen, die keine Diskriminierungserfahrung erleben und weder von Rassismus, noch von Sexismus, noch von Klassismus, Homophobie oder Lookismus betroffen sind.
Also ich kann für mich sagen, dass ich die meiste Zeit mein Leben lebe und nicht darüber nachdenke und mir sicherlich auch die vielen, vielen Situationen, in denen ich profitiere von meinen Privilegien, dass mir diese Situationen dann nicht auffallen. Weil ich habe ja ein sehr reibungsloses Leben am Flughafen, in anderen Ländern, in meinem Zugang zu Bildung. Mir fällt nicht auf, dass ich in diesen Momenten sozusagen passieren kann, ohne auch nur schief angeguckt zu werden.
Ein reibungsloses Leben. Eine Geschichte, die normalerweise nicht erzählt wird. Menschen wie Raphael Schmauch teilen eine Erfahrungswelt, die gesellschaftlich nicht als Sonderfall gewertet wird, sondern als Norm.
What that means is you're taken as normal. You're taken as how things should be.
Als Teil der dominanten Gruppe wirst du als normal betrachtet, also so, wie es sein sollte. Die Abweichungen werden als schlecht eingestuft. Das betrifft auch Wissenschaftler. Die behandeln zum Beispiel Männer und Weiße als den Normalfall, den Standard. Wenn wir mit dieser Perspektive brechen, können wir uns fragen, warum haben Männer und Weiße eigentlich so viel?
Taylor Phillips ist Wissenschaftlerin an der NYU Stern School of Business. Sie forscht zur Psychologie von Privilegien.
I've been interested in inequality and inequity for a long time.
Ich war immer an Ungleichheit und Ungerechtigkeit interessiert. Ich komme selbst aus der weißen Mittelschicht. Aber obwohl ich viel über Ungleichheit nachgedacht habe, hat es sehr lange gedauert, bis ich überhaupt gemerkt habe, dass auch Privilegien existieren. Und das ist ja an sich schon interessant. Wie kann jemand, der sein ganzes Leben lang an Ungleichheit zwischen Gruppen interessiert ist, dabei nur an etwas denken, das Minderheiten benachteiligt? Das erzählt etwas sehr Bedeutendes über Privilegien, wenn Privilegierte nicht einmal realisieren, dass sie privilegiert sind.
If privileged individuals don't even realize they have it.
Aber erstmal, was sind überhaupt Privilegien?
Juristisch gesehen sind Privilegien Vorteile, die der Staat bestimmten Gruppen gewährt, zum Beispiel Beamten. Im aktuellen Diskurs beschreiben Privilegien eher die Vorteile, die manche Menschen von Geburt an haben. Ihre Hautfarbe, wohlhabende Eltern, ein hohes Bildungsniveau oder eine sexuelle Orientierung, die gesellschaftlich akzeptiert ist.
Für Raphael Schmauch bleiben seine Privilegien eher im Hintergrund. Entscheidend ist aber, dass sie da sind, wenn es nötig ist.
Weil ich weiß, dass ich weich falle, und zwar in vielerlei Hinsicht. Also ökonomisch ist es so, dass ich einfach darauf vertrauen kann, wenn es bei mir mal schwierig werden sollte, wenn ich arbeitslos werden sollte, dann bin ich nicht nur auf den Sozialstaat angewiesen, sondern ich habe auch ein Elternhaus, das mich dann unterstützen würde, in rein finanzieller Hinsicht.
Besonders weich fallen in Deutschland 10% der Bevölkerung. Markus Grabka analysiert am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Daten zu Reichtum.
Das Ausmaß von Vermögensungleichheit in Deutschland ist eines der größten im gesamten europäischen Raum. Das heißt also, wir haben da definitiv, glaube ich, eine politische Herausforderung, eine sozialpolitische Herausforderung, wenn wir beobachten können, dass vereinfacht gesprochen auf die reichsten 10% der Bevölkerung mehr als 60% des gesamten Vermögens entfällt, ist das, glaube ich, eine durchaus bedenkliche Entwicklung, die wir da beobachten.
Es sind aber nicht nur diese 10%, denen es sehr gut geht in Deutschland. Die Deutschen haben laut Grabka eine starke Tendenz, sich zur Mittelschicht zu zählen. Dabei gehören Menschen, die mehr als 2.700 Euro netto im Monat verdienen, schon nicht mehr dazu.
Sie haben die Mittelschicht bereits hinter sich gelassen. Auch wenn das viele Menschen nicht wahrhaben wollen.
Die Bevölkerungsgruppe oberhalb der Einkommensmittelschicht könnte man natürlich auch als Oberschicht schon bezeichnen. Ich bin da eher etwas vorsichtiger in der Verwendung der Begrifflichkeiten und bezeichne die Menschen oberhalb von 2.700 Euro bei einem Ein-Personen-Haushalt als Wohlhabende.
Die Daten, die es in Deutschland über das Vermögen sehr reicher Menschen gibt, sind rar, seit es keine Vermögensteuer mehr gibt. Ab einem Nettoeinkommen von 3.600 Euro bezeichnen Wissenschaftler Menschen als reich. In seinen Studien hat Grabka aber herausgefunden, dass Reiche in Deutschland in der Regel Männer sind, die selbstständig tätig sind, in Westdeutschland leben und ein höheres Bildungsniveau aufweisen.
Und da hat uns vor allen Dingen auch überrascht, dass wenn man diese Menschen fragt nach dem wichtigsten Grund, warum diese in eine reiche Position gekommen sind, dass sie selber sagen, dass das entweder natürlich die selbstständige Tätigkeit oder das Unternehmertum waren, aber als relevanter Grund wird vor allen Dingen immer wieder auch Erbschaften und Schenkungen genannt, was natürlich auch sozialpolitisch durchaus als eine problematische Angelegenheit zu bewerten ist.
Der französische Soziologe Pierre Bourdieu hat diese unterschiedlichen Startvoraussetzungen in seinem Buch Die feinen Unterschiede beschrieben. Vor 40 Jahren wurde es veröffentlicht. Er hat die Theorie der sozialen Ungleichheit angepasst an die Moderne. Momentan erlebe Bourdieus Theorie eine Renaissance, sagt die Sozialwissenschaftlerin Barbara Rothmüller von der Uni Wien.
Mein Eindruck ist eigentlich, dass Bourdieu jetzt wieder so ein bisschen ausgegraben wird, weil er halt eine ganz bestimmte Theorie von sozialen Klassen und Klassenverhältnissen anbietet, die bei anderen Autoren und Autorinnen so nicht vorhanden ist.
Laut Bourdieu gibt es verschiedene Arten von Kapital, mit dem Menschen in ihr Leben starten. Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital und symbolisches Kapital. Mit symbolischem Kapital meint Bourdieu vor allem den Lebensstil und die Chancen, die er bietet. Teilweise lassen sich Kapitalsorten ineinander verwandeln. Wer zum Beispiel viel finanzielles Kapital hat, kann sich Studiengebühren leisten und somit kulturelles Kapital, Bildung erwerben.
Bourdieu hat einen Begriff geprägt, der beschreibt, wie Menschen wahrnehmen, denken und handeln, je nachdem, wo sie sich im sozialen Raum befinden. Den Habitus. Die Sprache, die Haltung, der Geschmack. All das ist Teil des Habitus. Akademiker, die gern ins Museum gehen, oder Unternehmer, die Golf spielen. In diesem Habitus zeigen sich, mit Bourdieu gedacht, auch Privilegien.
Also einerseits, dass die sich sehr stark darin äußern, dass man das Gefühl hat, berechtigt zu sein, bestimmte Dinge zu tun oder zu machen. Ja? Also sowas wie Mansplaining, sich Raum nehmen, sich Zeit nehmen, so breitbeinig sitzen oder ja, das wären alles eigentlich so Formen von der Aneignung von Ressourcen, von Räumen oder Zeiten von anderen Leuten oder so. Und das ist, finde ich, was, dieses Gefühl, berechtigt zu sein oder ein Anrecht auf was zu haben oder so, was Bourdieu eigentlich als klassischen Ausdruck von Privilegien sehen würde.
Bourdieu beschreibt, wie unterschiedliche Klassen sich durch ihren Geschmack und ihre Routinen voneinander abgrenzen. Durch Auftreten, Verhalten, Essen und Kleidung wird verhandelt, wer wo dazugehört. Dieser Habitus wird in der Kindheit im familiären Umfeld weitergegeben und ist träge.
Und das kann man danach kaum nachholen. Ja? Also das lässt sich ganz schwer nur ausgleichen. Und diese Idee, es gibt sozusagen eine Startchancengleichheit für alle Menschen und wenn man sich nur genug anstrengt, dann kann man es nach oben schaffen oder so. Das ist ja genau eine Illusion.
Ein Beispiel dafür, wie sehr wir diese Codes über gesellschaftliche Zugehörigkeit verinnerlichen und uns voneinander abgrenzen, ist der Instagram-Account Just Hauptstadt Things. Dort werden Bilder gepostet und mit Schlagwörtern versehen.
Blond gefärbtes Haar?
Netto-Azubi.
Ein Glas mit grünem Smoothie und ein Staudensellerie?
Mitte.
Eine Dose mit Tabak der Marke West und eine Zigarettenrollhilfe.
Harzer.
Ein schwarzes Lastenrad.
Kastanienallee.
Eine blonde, gepflegte Frau mit einem Pferd.
Grunewald.
Künstliche Fingernägel mit Mustern.
Kassiererin. Die Liste ist endlos. Abgrenzungsprozesse zeigen sich in ganz banalen Alltagssituationen. Dabei geht es nicht nur um ökonomische Unterschiede, sondern auch um Teilhabe an gesellschaftlichen Ressourcen.
Barbara Rothmüller hat in einer qualitativen Studie untersucht, wie Frauen und Männer mit ihrem Körper umgehen und was sie machen, um schön zu sein. Dabei konnte das Forschungsteam zeigen, dass die Körperpraktiken stark von der sozialen Herkunft und dem aktuellen Beruf abhängen.
Zum Beispiel die Männer der unteren Schicht oder der unteren Klasse, wenn man so will, die machen entweder gar keinen Sport, wofür auch, ja, die arbeiten teilweise ganz hart körperlich und die gehen dann nicht am Abend noch ins Fitnesscenter, ne? Also da, das ist was für Büroleute, ja, die am Computer sitzen den ganzen Tag.
Währenddessen setzt die Mittelschicht auf Gruppensportarten wie Volleyball oder Kickboxen.
Das könnte man schon noch so interpretieren, dass das so, da gibt es sozusagen so ein Aufstiegsprojekt und die investieren auch nochmal ganz anders in ihren Körper und auch in Askese. Und das ist was, was man zum Beispiel bei den bürgerlichen Männern ganz stark gesehen hat. Die machen überhaupt keinen anderen Sport und auch schon überhaupt keinen Teamsport oder so, sondern die gehen alle nur laufen.
Die Studie sei 2011 erschienen, räumt Rothmüller ein. Während sich die Abgrenzungspraktiken rasend schnell ändern, bleibt aber eine stabil. die Muster der Abgrenzung, etwa ein instrumentelles Körperverhältnis bei Arbeitern und eine disziplinierte Körperhaltung bei der Elite, die ihren hohen sozialen Status verkörpert, Respekt einflößt und damit Privilegien absichert.
Ich wurde nie vergewaltigt.
Ja.
Ich arbeite in einem Job mit Gehalt.
Ja.
Am Flughafen bin ich in Warteschlangen oder in Sicherheitskontrollen nicht nervös.
Ja.
Es gab in den vergangenen Jahren viele Hashtags, die die Erfahrungswelt von Menschen mit Diskriminierungserfahrung wie Rassismus und Sexismus sichtbar gemacht haben. Hashtag unten, Hashtag MeToo, Hashtag von hier. Solche Hashtags machen Lebenswirklichkeit von Menschen deutlich, die unter Diskriminierung leiden, quasi der Abwesenheit von Privilegien.
Menschen, die Diskriminierungserfahrung erlebt haben, können erzählen, wo ihnen welche Ungerechtigkeit widerfahren ist. Diskriminierende Erlebnisse bleiben haften. Menschen mit Privilegien fehlt die Einsicht in die Wirksamkeit ihrer Vorteile oft. Ihre Geschichten tauchen nicht in der öffentlichen Debatte auf. Das bräuchte es aber für ein vollständiges Bild der Situation.
Auf der anderen Seite könnte man vielleicht einfach denken, dass ich doch nicht so reflektiert bin, weil wenn ich es wirklich wäre, dann hätte ich ein viel stärkeres Sensorium oder Antennen dafür, dass ich nicht schief angeguckt werde in der U-Bahn oder dass nachts keine Frau die Straßenseite wechselt, wenn ich ihr entgegenkomme.
Ich stehe vor dem Spiegel und reflektiere meine Privilegien. Ich verlasse kaum noch das Haus und muss erstmal überlegen.
Privilegien werden natürlich deswegen sehr wenig wahrgenommen von denen, die sie genießen oder sind unsichtbar, weil wir oft ganz implizit davon ausgehen, dass die privilegierte Gruppe sozusagen ja normal ist in Anführungsstrichen und alle anderen Gruppen eben davon abweichend. Das heißt, wenn Menschen privilegiert in Anführungsstrichen aufwachsen innerhalb ihrer eigenen Gruppe und sozusagen diese Erfahrungen mit den Menschen um sie herum teilen, besteht ja auch erstmal gar kein Anlass dazu, tatsächlich zu sehen, dass man eben privilegiert ist.
Die Sozialpsychologin Lea Hartwig forscht zu sozialer Ungleichheit.
Die US-amerikanische Feministin und Aktivistin gegen Rassismus, Peggy McIntosh, sprach schon 1989 vom unsichtbaren Rucksack der Privilegien und von der Arbeit, die nötig ist, um diesen Rucksack unsichtbar zu halten.
Sie schreibt, mir wurde beigebracht, Rassismus nur in einzelnen Handlungen der Gemeinheit zu sehen, nicht in unsichtbaren Systemen, die meiner Gruppe Dominanz verleihen.
But interestingly, what happened is what researchers and what the public kind of took from this work.
Aber interessanterweise haben die Medien etwas anderes aus ihrer Arbeit gemacht. Sie haben es so verstanden, als ob Privilegien einfach zufälligerweise unsichtbar sind. Als ob es nicht unsere Schuld sei, dass wir sie nicht sehen können. Aber das stimmt nicht. Menschen geben sich viel Mühe, um ihre Vorteile zu verbergen, zu überdecken.
Taylor Phillips arbeitet mit einem Begriff namens Motivated Invisibility. Motivierter Unsichtbarkeit.
So privilege isn't just invisible naturally.
Also Privilegien sind nicht einfach unsichtbar von Natur aus. Irgendwer muss sie unsichtbar machen. Und wie machen wir das? Wir nutzen Symbole der Leistungsgesellschaft und betonen, wie hart wir gearbeitet haben.
Use these kind of symbols as a cover, as a cloak to cover up the privilege again.
In Phillips sozialpsychologischen Studien zeigt sich immer wieder, dass Menschen ihre Privilegien nicht anerkennen. Sie negieren, wenn sie darauf angesprochen werden.
Ich habe die Motivation, ich möchte mich selbst besser fühlen. Das Ergebnis davon ist aber, dass es Privilegien verdeckt, dass andere Leute sie auch nicht mehr sehen. Das nennt man dann Herdenunsichtbarkeit. Jeder von uns mit seinen kleinen individuellen Aktionen, um uns etwas besser zu fühlen, trägt zu einem gewaltigen sozialen Phänomen bei. Nämlich, dass wir einfach nicht über Privilegien sprechen. Wir haben sie unsichtbar gemacht.
Diese Herdenunsichtbarkeit beschreibt also das Ergebnis vieler individueller Aktionen. Wenn viele Menschen ihre persönlichen Privilegien kleinreden oder relativieren und somit die Privilegien ihrer Gruppe verschleiern. Phillips findet in ihren Studien immer wieder diesen einen Effekt. Menschen profitieren von Privilegien und reden sie im Nachhinein klein.
Wenn wir Menschen Beweise vorlegen, dass sie ein Privileg hatten, von dem sie profitiert haben, dann kommen sie normalerweise nach der Studie auf uns zu und sagen, dass sie noch härter gearbeitet haben, als sie vorher erzählt hätten. Manchmal weisen wir ihnen vor Aufgaben konkrete Privilegien zu. Also wir geben ihnen zum Beispiel extra Hinweise oder mehr Zeit. Und dann sagen sie nachher, nein, das hat mir gar nicht bei der Aufgabe geholfen.
Menschen haben aber nicht grundsätzlich ein Problem damit, zuzugeben, dass sie von etwas profitiert haben.
Die Menschen, denen wir am Anfang der Studie nicht die Idee von Ungleichheit vermittelt haben, die sagen, klar waren die Hinweise hilfreich. Der Punkt ist, wenn die Idee, das Konzept von Privilegien präsent ist, dann reagieren privilegierte Menschen meistens so, dass sie ihre eigene Leistung extrem hervorheben.
Dieser psychologische Mechanismus trägt auch zur Abwertung anderer Gruppen bei. Bessergestellte werten andere ab, um zu rechtfertigen, warum arme Menschen weniger Ressourcen haben.
Lea Hartwig hat untersucht, welche Stereotype Menschen über gesellschaftliche Gruppen haben, die schlechter gestellt sind.
Und ein Ergebnis von meiner Forschung ist zum Beispiel, dass Menschen auch sehr kreativ werden, wenn es darum geht, sozusagen andere Gruppen dann abzuwerten und in gewisser Weise auch zu rechtfertigen, warum die eben zum Beispiel einen niedrigeren Status haben.
Linksliberale zum Beispiel denken zwar nicht, dass alle Menschen aus den unteren sozialen Schichten fauler oder dümmer sind und deswegen weniger sozialen Status oder weniger materielle Ressourcen haben. Aber Hartwig hat herausgefunden,
dass die immer noch zum Beispiel andere Stereotype haben, indem sie zum Beispiel denken, Menschen aus der unteren Schicht sind eher rassistisch und fremdenfeindlich oder sind weniger offen gegenüber neuen Erfahrungen, gegenüber anderen Gruppen, vielleicht auch haben eher sexistische Einstellungen und sowas. Und so wird dann natürlich auch wieder subtil sozusagen, ja, diese Gruppe negativ dargestellt, sie wird abgewertet, ohne dass man sozusagen selber so traditionelle Vorurteile oder Rechtfertigungen unterstützen muss.
Taylor Phillips weiß, dass hinter diesen Mechanismen kein böser Wille steckt.
Es ist nicht so, dass die Leute lügen und sich ausdenken, dass sie hart gearbeitet hätten. Es ist nur so, dass sie motiviert sind, weil sie sich bedroht fühlen in ihrem Selbstgefühl. Also fangen sie an, diese Sachen zu behaupten, damit sie sich wieder gut fühlen.
Menschen wollen nicht schuld sein am Unglück anderer, an der Ungerechtigkeit in der Welt.
Diese Idee von Unschuld geht zurück auf die Frage, bin ich ein guter Mensch? Es ist dieses Ich-Erleben, das so fundamental für die menschliche Psyche ist.
Und indem sie ihre Vorteile leugnen, schaffen die Menschen aber noch mehr Ungerechtigkeit. Das Verschleiern von Privilegien ist aber keine rein individuelle Angelegenheit.
Der Soziologe und politische Aktivist William Edward Burkhard Dubois führte bereits 1935 den Privilegienbegriff in seine Arbeit ein. Er beschrieb die strukturelle Bevorteilung weißer Amerikaner gegenüber Afroamerikanern. Zugang zu öffentlichen Plätzen, Bildung und Arbeit wurde Afroamerikanern damals gesetzlich verwehrt.
Die Bezeichnung weiß war aber für Dubois keine in Stein gemeißelte Identitätskategorie.
Die Konstruktion der Weißen sei eine Strategie zur Aufspaltung diverser Gruppen von Arbeitern. Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg bevorteilte der Staat weiße Arbeiter gegenüber afroamerikanischen. Laut Dubois wurde die Armut der weißen Arbeiter durch eine Art psychologischen Lohn, den weißen Privilegien, kompensiert.
Die Aufspaltung unterdrückter Gruppen entlang ihrer Identitätszuschreibungen wird auch als Teile- und Herrsche-Strategie bezeichnet. Identität und Privilegien werden dabei zur staatlichen Kontrolle einer Bevölkerung genutzt, indem daraus eine Gruppe der anderen gegenüber bevorteilt wird.
Dem Autor Tesfu ist die Rolle von Sprache bei der Benennung sozialer Ungleichheit bewusst.
Also es braucht natürlich eine gewisse Sprache, um Zustände beschreiben zu können, auch eine teils wissenschaftliche, soziologische Sprache. Es gibt so die Tendenz, daraus dann so ein Jargon zu basteln, der dann zu so einem Distinktionsmerkmal wird, ja, zu so einem Erkennungszeichen, zu so einem Code.
Das Beherrschen solcher Codes führt bei Debatten um Privilegien oftmals auch zu der Unterteilung in gute Weiße und schlechte Weiße, feministisch aufgeklärte Männer und Machos und so weiter.
Bestimmte Formulierungen entwickeln oft sogar ein Eigenleben. Zum Beispiel die Metapher des alten weißen Mannes.
Und der alte weiße Mann ist nicht der alte weiße Mann von gegenüber. Der alte weiße Mann ist eine Idee, in der verschiedene Herrschaftsverhältnisse zusammengefasst sind. Und also mittlerweile ist das ja, weil es so oft gesagt wird, zu einer Art geflügeltem Wort schon geworden. Ich weiß nicht, vielleicht wird es von manchen missverstanden als Kampfansage gegen bestimmte alte weiße Männer. Es gibt auf jeden Fall alte weiße Männer, die das so auffassen und sich dann beleidigt fühlen, was super albern ist.
Aber letztlich geht es nicht darum, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen.
Ich will nicht, dass er ein schlechtes Gewissen hat. Ich will, dass er diese Privilegien nicht mehr hat. Oder wir können es auch positiv formulieren: Privilegien für alle.
Kein Fremder hat mich je darum gebeten, mein Haar zu berühren oder gefragt, ob es echt ist.
Ja.
Ich bin heterosexuell.
Ja.
Ich hatte nie Zweifel daran, dass meine Eltern meine Sexualität akzeptieren.
Ja.
Tatsächlich ist das schlechte Gewissen ein häufiger Begleiter in den Diskussionen um Privilegien. Welche Effekte zieht das jedoch bei Menschen mit Diskriminierungserfahrungen nach sich?
Ich denke, dass in diesem Problem von dem sogenannten White Tears, was passiert, dass Leute an einen bestimmten Schritt gemacht haben, dass das, was vorher normal erschienen ist, anfangen irgendwie zu hinterfragen und festzustellen, oh krass, ich bin auf der Seite, die Gewalt ausübt potenziell. Ich bin auf der TäterInnenseite oder ich bin auf einer Seite, wo sozusagen, ich habe so eine Art Generationenschuld, die ich fühle.
Rena Ohnert ist Kunst- und Medienwissenschaftlerin an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig.
Und das kann ich verstehen, das ist überhaupt kein schönes Gefühl. Und dann passiert manchmal so eine Art so Überkompensation oder erstmal vielleicht so ein, ich weiß nicht wohin mit diesen Gefühlen. Und dann ist es sozusagen so schlimm, diese Privilegien zu haben, dass man sie dann entweder so möglichst schnell loswerden will oder so krass viel arbeitet, um ja sozusagen zu der besseren weißen Person zum Beispiel zu werden und sich selbst zu zeigen als besonders irgendwie aufgeklärt und problematischerweise teilweise, aber auch um sich damit dann wiederum über andere weiße Leute zu stellen. Und das ist nicht unbedingt hilfreich.
Ich bin ein weißer Mann, Betonung auf weiß, Betonung auf Mann. Form ist ein weißer Mann. Ja, hört sich scheiße an, weil das ja normal ist und man nicht drüber reden muss. Was soll denn das Ganze? Gibt es denn heute noch Rassismus?
Die sogenannten White Tears sind eine ironische Anspielung auf die starken emotionalen Reaktionen von Menschen, die ihre weißen Privilegien erkannt haben.
Das lässt sich garantiert auch auf andere Privilegien anwenden. Dabei wird leider der Fokus in der Privilegiendebatte komplett verschoben. Weg von der sozialen Ungerechtigkeit hin zum subjektiven Empfinden der Einzelperson.
Im Internet gibt es Check-Your-Privilege-Fragebögen, um die eigenen Privilegien zu überprüfen. Solche Fragebögen zielen nicht maßgeblich auf eine emotionale Betroffenheit der Personen ab. Es sollen vorrangig die strukturellen Benachteiligungen sichtbar gemacht werden, die eine privilegierte Person nicht alltäglich erfährt.
Es gibt aber nicht immer die idealtypischen Privilegiengewinner und die kompletten Verlierer. Vielmehr bewegen sich die meisten sozialen Positionierungen in einer Art Diskriminierungsmatrix.
Intersektionalität ist im Prinzip einfach nur ein Wort, was von vielen Menschen die Lebenserfahrung beschreibt, nämlich, dass wir, obwohl wir vielleicht so analytisch Sexismus von Rassismus, von Homofeindlichkeit oder Transfeindlichkeit unterscheiden können, dass das im Alltag, wenn zu meiner Identität zu mir gehört, dass ich vielleicht eine lesbische Frau of Color bin, dass es sich nicht so ohne weiteres voneinander trennen lässt, sondern dass es immer in Verschränkung miteinander vorkommt und sich überschneidet.
Der Begriff der Intersektionalität wurde von der Juristin Kimberly Crenshaw geprägt, um bei Diskriminierungsklagen die Schwere der Benachteiligung angemessen zu bewerten. Das Phänomen der Mehrfachdiskriminierung wurde aber bereits von dem Combee River Collective erkannt, einer Gruppe von schwarzen, lesbischen und feministischen Sozialistinnen in den USA der 1970er Jahre.
Wie kann ich das nutzen und wie kann ich sozusagen meinen bisschen Fuß in der Tür, den ich habe, vielleicht nutzen, um anderen Leuten die Tür aufzuhalten?
Für Onat bedeutet die Beschäftigung mit Privilegien auch die Beschäftigung mit sich selbst als Teil einer Gesellschaft. Das eigene Handeln kann Verhältnisse der Ungleichheit im Alltag zementieren, aber auch durchbrechen. Privilegien sind strukturell veranlagt, egal ob es um die Privilegien von Männern, Weißen oder Reichen geht. Was können Individuen also gegen diese Ungerechtigkeit tun?
Aus sozialpsychologischer Sicht geht es erstmal noch darum, die Tatsache anzuerkennen, ja, ich bin privilegiert.
Wir haben einen Weg gefunden, durch den wir diesen defensiven Modus aushebeln können, mit dem Menschen ihre Privilegien verschleiern. Privilegien bedrohen das Selbstgefühl der Menschen. Es bedroht ihr Gefühl, dass sie gute, moralische, verdienstvolle Charaktere sind.
Die Sozialpsychologin Taylor Phillips.
Wenn wir ihnen also erst ein Erlebnis ermöglichen, durch das sie ihr Selbstgefühl bestätigen können. Ihr Gefühl, dass sie verdienen, was sie haben. Also das Gefühl, ich bin eine gute Person und arbeite hart. Wenn sie das zuerst spüren, dieses Gefühl aktiviert wird, dann reduzieren wir die defensive Art, auf die eigenen Privilegien zu reagieren. Es geht sogar so weit, dass Menschen dann sagen können, ja, wahrscheinlich habe ich von diesen Privilegien profitiert. Und wir sollten etwas dafür tun, um diese Ungleichheit zu korrigieren.
Phillips gibt ihrem Probanden einen Wertefragebogen. Mit diesem Fragebogen können sie reflektieren und darüber schreiben, was ihnen im Leben wichtig ist. Psychologisch führt das dazu, dass das Selbstgefühl der Menschen erhöht wird.
Sie fokussieren sich nicht mehr auf diese eine bedrohliche Information, die Erkenntnis, dass sie unverdiente Privilegien haben. Stattdessen haben diese Menschen ein breiteres Bild von sich.
Sie sagen dann, hey, ich habe Freunde, ich habe Familie, ich habe Dinge, die mir wichtig sind. Es ist immer noch unangenehm, mit dieser Privilegiengeschichte konfrontiert zu werden. Aber vielleicht ist das nicht alles über mich. Vielleicht ist das gar keine so große Bedrohung, weil ich ja noch andere positive Dinge im Leben habe. Da sehen wir, wie Selbstbestätigung funktioniert. Es macht Menschen offener für bedrohliche Informationen.
Taylor Phillips ist eine Erkenntnis besonders wichtig. Frühere Studien hätten die Idee verfolgt, dass Menschen ihre Privilegien verschleiern, weil sie ihnen nützlich sind. Privilegien sind hilfreich, eine gute Sache. Menschen wollen sie behalten. Also gibt es, so die Annahme bisher, diese strategische Bewahrung von Privilegien.
Was wir aber gefunden haben, es ist gar nicht so strategisch. Die Menschen sind nicht nur an ihren Ressourcen interessiert, sondern auch an ihrem Ich-Erleben. Das ist die gute Nachricht. Wenn wir es schaffen, Menschen ein sicheres Selbstgefühl zu vermitteln im Gespräch über Privilegien, wenn wir es schaffen, sie an ein Gespräch über Privilegien zu gewöhnen, indem wir die Narrative über Ungleichheit verändern, dann sind Menschen echt motiviert, etwas zu verändern.
Werden privilegierte Menschen irgendwann ganz bewusst den Rückenwind spüren, der sie nach vorne schiebt? Und dann? Was machen Sie dann damit?
Sich politisch engagieren.
Politischer Aktivismus umfasst natürlich auch stets soziale Interaktionen und Beziehungen. Wie kann solidarisch miteinander umgegangen werden, ohne dass soziale Hierarchien im Kleinen wieder wirksam werden?
Man könnte mit Privilegien sinnvoll umgehen, indem man sich ganz, ganz viel damit auseinandersetzt und ganz, ganz, ganz sensibel ist die ganze Zeit. Aber für mich ist so ein Nachdenken über Privilegien, geht auch über Sensibilisierung, aber es geht auch um eine Frage von, wie kann ich denn Verantwortung dafür übernehmen.
Sagt Rena Onat, die Kunst- und Medienwissenschaftlerin.
Man muss laut Onat aber nicht immer große Gesten anbieten. Auch ein offenes Ohr kann im Kleinen etwas bewirken.
Das heißt nicht, dass es gleich ein Redeverbot gibt für mich oder dass irgendwie ich jetzt diskriminiert werde oder so, sondern einfach sich so zu vergegenwärtigen, eben mit dieser Perspektive von Privilegien. Ich kann vielleicht in den meisten Räumen ständig sprechen und so weiter. Und wenn vielleicht jetzt gerade mal angesagt ist, dass auch wer anders einen Raum beansprucht, vielleicht kann ich den einfach so überlassen.
Diese Kompetenz, andere Menschen mit anderen Erfahrungen zu Wort kommen zu lassen und selbst zu schweigen, das wird von den Wissenschaftlerinnen Maria Domar-Castro-Varela und Nikita Davan als subversives Zuhören bezeichnet. Ursprünglich wurde dies als Interviewmethode in der Sozialforschung eingeführt.
Was nicht heißt, dass es im Alltag nicht anwendbar sei.
Die Sozialwissenschaftlerin Barbara Rothmüller.
Wenn man mit Bourdieu versteht, dass Privilegien und Benachteiligungen sehr stark verinnerlicht sind, dann muss es eigentlich auch um einen längeren Prozess gehen, wo man das auch verlernt. Ja, das muss man sozusagen irgendwie aus sich rauskriegen, ja auch. Auch aus den, eben tatsächlich aus dem Empfinden, ja, aus der Haltung sozusagen. Und daran kollektiv zu arbeiten, wäre irgendwie ganz wichtig.
Die Sozialpsychologin Lea Hartwig wünscht sich eine Verschiebung der öffentlichen Debatte.
Ich glaube, das ist es sozusagen ganz wichtig, sich sozusagen bewusst zu sein, nicht nur die Sonderinteressen von benachteiligten Gruppen existieren, sondern die Interessen von privilegierten Gruppen existieren eben genauso und werden sozusagen unter dem Deckmantel der Norm oder dass es dabei eigentlich um alle oder die Mehrheit geht, oft umgesetzt.
Und Raphael Schmauch?
Es könnte sein, dass dieses Gespräch auch noch mehr dazu führt, dass mir das klarer wird. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass ich durch noch einen tieferen Reflexionsprozess viel mehr im Alltag merke, okay, da war es schon wieder oder da aufgrund meiner finanziellen Situation oder da aufgrund der Art und Weise, wie ich spreche und so weiter und so fort. Da öffnen sich einfach Türen, durch die ich immer schon durchgegangen bin, aber jetzt sehe ich die Türen.
Hey, ich bin's nochmal, die Co-Autorin. Ja, was ziehen wir jetzt daraus? Natürlich hoffe ich, dass Sie sich jetzt damit ganz fleißig mit Ihren eigenen Privilegien auseinandersetzen. Vielleicht sind Sie auch wütend geworden zwischendurch und vielleicht finden Sie auch, dass es kompletter Nonsens ist. Okay, und wenn Sie jetzt voller Eifer anfangen möchten, mehr davon zu lernen, von Privilegien, von Diskriminierung, dann rate ich Ihnen vielleicht nicht einfach an der Tür Ihrer Nachbarin mit Migrationsgeschichte anzuklopfen und Ihre Diskriminierungserfahrung abzufragen, sondern sich lieber da professionelle Anlaufstellen anzufragen. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg damit.
Über Privilegien. Die unangenehme Wahrheit der sozialen Ungleichheit. Ein Feature von Pia Rauschenberger und Chantu Chang. Es sprachen Kathleen Gavlich, Nina West und Max Urlacher. Regie Beatrix Ackers, Ton Jan Fraune und die Redaktion hatte Jana Wuttke.